Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Oha, Metakoyepi.
Hallo, liebe Freunde.
Aus Höflichkeit, weil es um die Lakota geht, werden wir das auch ein bisschen in die Sprache, werden wir etwas auf Lakota sagen. Und wir haben eine Übersetzerin dabei, die es dann auf Deutsch übersetzt. Und mein Bruder, der Martin Krüger, wird euch in der Sprache der Lakota begrüßen.
Aho mitako yepi, Martin Krüger e mache api. Berlin otongwa e mata. Naha Berlin otongwa e ki e matumpi naha imachachelo. Hechia ovashi e chamu.
Hallo, mein Name ist Martin Krüger. Ich bin aus Berlin. Ich bin dort geboren und aufgewachsen und dort arbeite ich auch.
Bovapi kile. Crazy Horse Oni Oyakapi Ibluyeska.
Und ich habe die Biografie von Crazy Horse übersetzt.
Ja, und den Rest spreche ich mal auf Deutsch. Ich habe also diese Biografie von Crazy Horse übersetzt, hatte die große Ehre, mit der Familie von Crazy Horse zusammenzuarbeiten, die sich ausgebeten hat, möglichst nah am Originaltext zu bleiben. Das war nicht so einfach, weil die Familie von Crazy Horse halt immer noch in Lakota denkt, Englisch spricht. Also die haben praktisch teilweise mit Lakota-Syntax-Wortstellung gearbeitet. Man hat, obwohl das Buch von einem weißen Autor geschrieben wurde, eben doch sehr viele Lakota-Gedanken drin waren. Der Autor selbst war eigentlich kein Autor, sondern ein Dokumentarfilmemacher, der das Vertrauen der Crazy Horse Familie gewonnen hatte, weil er mehrere Dokumentarfilme über diese Familie gedreht hat. Und sie haben darum gebeten, dass er das Buch halt schreibt. Das Problem war, er war kein Autor und er hatte, also die englische Version ist kein guter Schreibstil. Das war auch eine weitere Problematik beim Übersetzen des Buches. Einmal diese vielen Lakota-Gedanken, die im Englisch irgendwie rüberkamen und dann eben dieser schlechte Schreibstil. Das war schon ein bisschen problematisch. Dann ist es natürlich nochmal durch den Lektor gegangen und es musste halt einfach so ein bisschen dem deutschen Sprachgebrauch angepasst werden. Man konnte viele Sachen einfach nicht so übernehmen, wie es die Familie gerne gehabt hätte. Und dann wollte ich noch sagen, das Buch hat mir sehr viel Spaß gemacht zu übersetzen, weil es auch sehr viel mit Ahnenforschung zu tun hat und eines meiner Hobbys ist die Ahnenforschung. Ich kann also meine eigene Familie bis 1700 noch was zurückverfolgen und ich bin eigentlich durch dieses Hobby Ahnenforschung durch diese Bücher gekommen, weil ich vor ein paar Jahren habe ich auch schon mal ein Buch für den Traumfänger Verlag übersetzt, die Biografie von Sitting Bull und jetzt die von Crazy Horse und ich kann eigentlich nur jeden ermuntern, vielleicht selbst mal bei seinen Vorfahren nachzuschauen. Ja, und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Buches.
Ich bin vom Verlag, die Kerstin Gröper. Ich bin selber Autorin und habe dann die Übersetzung bekommen und habe dann gesehen, auch in Rücksprache mit Monika Seiler von der Aktionsgruppe und Indianer und Menschenrechte, das kann man so nicht lassen. Also die halten uns alle für vollkommen, was haben die geraucht, wird dann wahrscheinlich kommen. Und dann haben wir es nochmal überarbeitet. Wir haben uns aber trotzdem bemüht, die Aussage, was sie geschrieben haben, auf jeden Fall so zu lassen und auch manche Redewendungen aus dem Lakota wie zum Beispiel ihre Herzen fielen zu Boden oder sowas, sind dann auch natürlich auch drin geblieben. Eigentlich müsste hier die Familie von Crazy Horse sitzen. Und der Verlag hat das in den letzten Jahren auch gemacht, wenn wir einen Indianer übersetzt haben, dass wir den auch eingeladen haben auf die Buchmesse Leipzig. Aber nachdem bei der Pressekonferenz vom Urenkel von Sitting Bull, der hier in Leipzig war, kein einziger von der Presse gekommen ist, obwohl es angekündigt war, haben wir gesagt, das ist so durch das Thema Indianer in Anführungszeichen, dass das keinen Sinn hat, weil das auch eine Beleidigung wäre, wenn die Familie hier sitzt und auch diese nötige Beachtung nicht bekommt. Weil was mich schockiert hat, wirklich, ich bin in diesem Thema wirklich drin. Und ich habe dieses Buch gelesen und überarbeitet, was mich total schockiert hat. Crazy Horse ist ja einer der angesehensten Kriegshäuptlinge der Lakota gewesen, der Sioux. Wie mit dieser Familie umgesprungen wurde. Die haben sich über 100 Jahre wirklich verstecken müssen. Die sind angefeindet worden. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, was dort passiert ist, auch exemplarisch eben mit dieser Familie. Da wird auch der jüngste Bruder einfach von Weißen erschossen, später um 1900 herum, hat keine Konsequenz. Das ist fürchterlich, wenn man das auch gerade Crazy Horse, ja, Trashunka Witko, da hat ja jeder hier eine Vorstellung. Was uns auch schockiert hat, war, die haben in der englischen Originalausgabe das Wort Chief völlig vermieden. Das kommt in dem Buch gar nicht vor. Bei uns ist allerdings das Wort Führer eher so ein bisschen negativ. Dann haben wir also mit der Familie verhandelt. Wir haben dann erklärt, Leute, in Deutschland ist Häuptling und Kriegshäuptling nicht negativ besetzt. Dann haben sie es eingesehen und haben gesagt, okay, dann dürfen wir es auch hernehmen. Aber Chief ist inzwischen, jeder Indianer wird da als Chief angeredet. Und das ist dann der Säufer. Also ist ganz negativ besetzt. Und also das auch immer wieder auch an so einer herausragenden Persönlichkeit, wo jetzt dieses große Crazy Horse Memorial da in die Berge gesprengt wird, um an ihn zu erinnern. Das ist wirklich schmerzhaft gewesen und auch heftig. Und hier in Deutschland ist es ja doch immer so oft Kinderbuch, Jugendbuch, Winnetou, da helfen auch gerade diese Neuverfilmungen überhaupt nicht wieder, oh mein Gott, Winnetou schon wieder, dass dieses Thema dann auch in der Presse und eben von Verlagen und auch vom Buchhandel komplett abgelehnt wird. Naja, aber wir sitzen hier und nachdem die Zeit so gering ist, so ein bisschen, ich wollte was vorlesen, einfach nur, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, was ist in dem Buch so drin. Und nachdem er ein Kriegshäuptling war, lese ich was aus dem Kampf um die Jagdgründe. Impf waren die Planwagen der Goldsucher kein ernstzunehmender Gegner für Crazy Horse und unsere Krieger. Deshalb baten die Goldsucher Hilfe und diese schickte ihre Soldaten, um die Goldsucher zu beschützen, obwohl sie im Grunde wussten, dass wir im Recht waren. Im Sommer 1865 fielen die Soldaten in unser Hauptjagdgebiet in der Nähe des Shifting Sands River, Powder River, ein und versuchten, uns von dort zu verdrängen, was ihnen aber nicht gelang. Wir machten ihnen ordentlich die Hölle heiß und verschwanden dann an Orte, wo sie uns nicht finden konnten. Als sie in unser Land eindrangen, fanden die Soldaten stattdessen das Dorf des Arapaho-Häuptlings Black Bear am Beaver Tail River in der Nähe der heutigen Stadt Ranchester in Wyoming. Für die Lakota sieht ein Biberschwanz wie eine Zunge aus. Diese Fehlinterpretation war wohl der Grund, dass die Amerikaner den Fluss Tongue River nannten. Da die Arapahos Freunde von uns waren, beschlossen die Soldaten, das Dorf anzugreifen und töteten viele Frauen und Kinder. Nach dem Angriff rückten die Soldaten weiter vor und errichteten ein Fort entlang des Bozeman Trail, dem sie den Namen Fort Connor nach ihrem Anführer General Connor gaben. Nach dem brutalen Angriff der Soldaten auf das Dorf wurden die Arapaho von bloßen Freunden zu treuen Verbündeten, die sich fortan gemeinsam mit den Cheyenne unserem Kampf gegen die Soldaten anschlossen, um diese Feinde für immer aus unseren Jagdgründen zu vertreiben. Mit einer Streitmacht von 3 verbündeten Stämmen wurden unsere Angriffe häufiger und wir zwangen die US-Regierung endlich zur Vernunft zu kommen. Sie schickten uns eine Botschaft, dass sie mit uns im folgenden Frühjahr in Fort Laramie Friedensgespräche führen wollten. Nach Erhalt dieser Nachricht hofften wir, dass unsere Bemühungen endlich Erfolg haben würden. Red Cloud, der uns als guter Redner bekannt war, nahm bei diesen Gesprächen die Rolle eines Hauptunterhändlers ein. Wir erwarteten von ihm, dass er der Regierung klarmachte, dass sie ihr neues Fort zu verlassen hätten, damit wir auch weiterhin auf unsere traditionelle Art und Weise leben könnten. Als Red Cloud jedoch im Frühjahr 1866 im Fort eintraf, bot uns die US-Regierung Geschenke vom großen weißen Vater in Washington, wie die Weißen ihren Präsidenten gerne nannten, als Gegenleistung dafür an, dass sie ihre neue Straße behalten und weitere Forts bauen dürften. Wir trauten unseren Ohren nicht. Wir konnten ihre Gedankengänge einfach nicht verstehen. Die Erde ist unsere Mutter. Wie können wir jemals unsere Mutter verkaufen? Wie können wir jemals unsere Nahrungsquelle aufgeben, die Gebeine unserer Vorfahren schänden oder die Zukunft unserer Kinder aufs Spiel setzen? Wer würde das freiwillig machen? Unsere Mutter, die Erde, ist ein Teil der ganzen Schöpfung und die Schöpfung ist ein Teil von ihr, uns eingeschlossen. Unsere Unruhe steigerte sich, als Red Cloud begann, diesen Vorschlag ernsthaft zu überdenken. Red Cloud sagte den Amerikanern, dass er derjenige wäre, der unsere Krieger im Ernstfall gegen die Soldaten führen würde, obwohl alle wussten, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Die Amerikaner fingen an, ihn für eine wichtigere Führungspersönlichkeit zu halten, als er tatsächlich war. Und Red Cloud genoss das. Er mochte es sehr, dass er in Betracht zog, Dinge zu tun, dass die er nicht hätte tun sollen. Crazy Horse überkamen gehörige Zweifel, wie ernst es Red Cloud tatsächlich mit dem Versprechen war, unsere traditionelle Lebensweise zu erhalten. Während Red Cloud seine Antwort an die Amerikaner überdachte, traf eine große Gruppe von 1000 Soldaten im Fort ein. Als einer unserer Leute bei den Friedensverhandlungen nach dem Grund für die Anwesenheit der Soldaten fragte, antwortete ihm der Anführer der Soldaten, dass sie auf dem Weg seien, neue Forts entlang der Straße zu bauen. Als man Red Cloud davon berichtete, war er fassungslos. Ihm wurde plötzlich klar, dass er gar nicht so wichtig war, wie er glaubte. Und das machte ihn wütend. Er wetterte gegen die Tatsache, dass der große weiße Vater ihm einerseits im Austausch für den Verkauf der Straße Geschenke anbot und gleichzeitig seinen Soldaten befahl, die Straße einfach zu stehlen, ehe er, Red Cloud, überhaupt die Chance hatte, Ja oder Nein zu sagen. Tief in seinem Stolz verletzt, verließ Red Cloud die Verhandlungen. All dies ereignete sich, während wir gerade unsere Sommersonnenwende feierten. Während dieser jährlichen Feier wurde Crazy Horse zu einem unserer Hemdträger ernannt. Schon sein Großvater war ein Hemdträger gewesen, genauso wie sein Vater, und nun war er an der Reihe. Es bedeutete ihm sehr viel, und er war stolz darauf, diese Rolle zu übernehmen und sich ihrer würdig zu erweisen. Waglulas, so heißt der Vater, nachdem er seinem Sohn den Namen Crazy Horse gegeben hat. Vorher hieß der Vater selbst Crazy Horse. Und Waglula bedeutet Wurm. Waglulas Herz schwoll vor Stolz an, als er hörte, wie einer unserer Ältesten den Namen seines Sohnes rief und ihm diese große Ehre übertrug. Kurz darauf, als unsere Familie am Iron Cedar Creek lagerte, schenkte Red Leggins Waglula sein letztes Kind, eine Tochter namens Iron Cedar. Sie wurde nach unserer Familie benannt, an dem sich jetzt die Gräber von Red Leggins Mutter und ihrem Onkel befanden. Wieder einmal brachte die Ankunft neuen Lebens in Waglulas Tipi eine Zeit des Glücks für unsere Familie. Es wurde geschlemmt und gefeiert. Iron Cedar wurde später unsere Urgroßmutter väterlicherseits. Und sie war diejenige, die viel von unserer mündlichen Geschichte an unsere Großeltern weitergab, die sie wiederum später dann an uns überlieferten. Während sich unsere Vorfahren noch über die Geburt von Iron Cedar freuten, trübten Boten unsere Freude mit der Nachricht, dass die Soldaten neue Forts in unseren Jagdgründen bauten. Das machte uns wirklich wütend. Im Winter schlug unser Volk in der Regel sein Lager entlang des Eaglehead Creek auf, der heute French Creek genannt wird, und sich durch den Custer State Park in South Dakota schlängelt. Das Lager befand sich in einem Tal, welches am Rande der Black Hills verläuft. Die vielen Hügel, die dieses Tal umgeben, schützten es vor den eisigen Winden des Winters. Außerdem gibt es dort auch eine Quelle, die uns mit frischem Wasser versorgte, da sie selbst im Winter nicht einfriert. 1866 war kein gewöhnliches Jahr. Die Soldaten errichteten im Herbst 3 neue Forts. Fort Connor wurde unter dem Namen Fort Reno wieder aufgebaut und Fort Smith und Fort Phil Kearny von Grund auf neu gebaut. Wir wussten, dass wir nicht zulassen durften, dass diese Forts auf Dauer in unseren Jagdgründen blieben, und so überwinterten wir in der Nähe, um die Weißen zu vertreiben. Red Cloud wollte den Kampf anführen, der sich jedoch dem Willen der Amerikaner gebeugt hatte, als diese die neue Straße kaufen wollten, die nicht ihm alleine, sondern uns allen gehörte, ignorierten Crazy Horse und viele andere seine Ansprüche, denn wir wollten lieber ohne ihn kämpfen. Wenn unser Volk in den Kampf zog, nahmen wir niemals die Familien mit, denn wir wollten, dass sie in Sicherheit waren. So ließen wir nun Frauen und Kinder in einem Dorf zurück, das einen ganzen Tagesritt entfernt in den Wolf Mountains an der heutigen Grenze zwischen Montana und Wyoming lag. Wenn sie dort blieben, würden unsere Familien weit genug von den Kriegsschauplätzen entfernt sein, aber trotzdem nahe genug für unsere Krieger, um sie zu besuchen und zu ernähren. Im Gegensatz zu uns brachten unsere Cheyenne-Verbündeten oft ihre Familien zu einem Kampf mit. Manchmal nahmen ihre Frauen sogar selbst am Kampf teil. Das ging sogar so weit, dass sie die Kriegsbemalung des Mannes auftrugen und in seinem Namen in die Schlacht ritten, wenn ihre Männer getötet wurden. Wir entschieden uns als erstes auf Fort Phil Kearny zu konzentrieren. Es lag in der Nähe des Clear Creek, der heutzutage von den Amerikanern Little Piney Creek genannt wird und durch das mittlere und nördliche Wyoming fließt. Unser Hauptziel war es, die Soldaten aus den Fort herauszulocken. Um dies zu erreichen, verbrannten wir das Gras rund um das Fort, sodass die Soldaten gezwungen waren, sich vom Fort zu entfernen, wenn sie Heu für ihre Pferde schneiden mussten. Dies machte sie für einen längeren Zeitraum verwundbar, denn es würde eine ganze Weile dauern, bis Verstärkung aus dem Fort eintraf. Wir verwickelten die Soldaten in Gefechte, wann immer sie das Fort verließen, um Bauholz oder Brennholz für die Wintermonate zu schlagen. Am 6. Dezember 1866 verließen wieder einige Soldaten mit ihren Wagen das Fort, um Holz zu schlagen. Sobald sie hinter den Bäumen hervorkamen, griffen unsere Krieger an. Die Soldaten reagierten mit einem Gegenangriff und schickten zusätzliche Soldaten aus dem Fort, welche unsere Krieger bis zu einem Ort, den man heute Lodge Trail Ridge nennt, verfolgten. Lodge Trail Ridge, eine große Hügelkette nordwestlich eines rundlichen Hügels, welche die Soldaten Sullivan Hill nannten, lag westlich von Phil Kearny. Der war hart und gefroren, als wir am 21. Dezember unseren Plan in die Tat umsetzten. Erneut griffen wir einen Versorgungstrupp der Soldaten an und wie schon viele Male zuvor schickten die Soldaten weitere Männer aus dem Fort, um uns zu vertreiben. Einige der Männer waren beritten, andere zu Fuß. Crazy Horse und 9 andere Lakota- und Cheyenne-Krieger hatten den Auftrag, diese Männer in einen Hinterhalt zu locken. Nach einigen spöttischen Zurufen hatte Crazy Horse und die anderen Lockvögel die Aufmerksamkeit der Soldaten auf sich gelenkt. Sie zeigten den Soldaten ihre blanken Hinterteile und feuerten einige Schüsse auf sie ab. Dann setzten sie sich abwartend auf ihre Pferde und ließen die Soldaten näher kommen. Bald waren die Soldaten bis auf Schussweite an unsere Lockvögel herangekommen. Die Soldaten hielten an, um sie aufs Korn zu nehmen, aber unsere Lockvögel ritten davon. Jedes Mal, wenn die Soldaten die Verfolgung schon aufgeben wollten, taten Crazy Horse und die anderen so, als würden ihre Pferde lahmen oder wären verwundet worden. Sie stiegen ab und täuschten vor, sie würden die Hufe nach Verletzungen untersuchen. Crazy Horse und andere Krieger ritten die ganze Zeit oben auf den Hügelkämmen entlang, sodass man sie gut sehen konnte. Sie reizten die Soldaten so lange, bis die sie schließlich hinterherpreschten und ihre sichere Deckung verließen. Die Soldaten verfolgten die Krieger fast 2 Meilen, bis unsere Leute sie an einem Ort kurz hinter dem Lodge Trail Ridge lockten, der heute als Penyu Creek Valley bekannt ist. Als sie in das Tal hineinritten, teilten sich unsere Lockvögel in 2 Gruppen auf. Die eine ritt den Penyu Head Ridge auf der westlichen Seite des Tals entlang, während Crazy Horse und die anderen auf die Anhöhe des heute als Fetterman Hill bekannten Hügels ritten, wo sie für die Soldaten deutlich sichtbar auf ihren Pferden saßen und auf den Gegner hinabstarrten. Es wird sehr genau erzählt, wie es zu diesen ganzen Kämpfen kam. Man weiß heute, dass die mündliche Überlieferung der Indianer generell sehr genau ist. Also meistens stellt sich dann auch heraus, am Anfang hieß es immer, man kann den mündlichen Quellen der Indianer gar nicht trauen, dieser mündlichen Überlieferung. Und inzwischen weiß man längst, dass die sehr genau diese Geschichten weitererzählt haben. Und manchmal, das ist ganz spannend auch in diesem Buch, wird wirklich wörtlich zitiert. Also da sind dann wirklich so eine Dinge drin, Crazy Horse hat das und das gesagt, der hat das und das gesagt. Und dann verfallen die auch in diesen Erzählstil, also wie ihnen das als Kind weitererzählt wurde. Und nachdem natürlich auch über eine lange Zeit die Ablenkung nicht so groß war über Fernsehen und solche Dinge, haben die Leute sich das wirklich gemerkt und diese Geschichten so weitergegeben. Und die sind sehr detailliert und räumen auch mit einigen sehr, also mit so diesen Klischees auf. Manche Dinge wusste ich zum Beispiel, manche Dinge wusste ich nicht. Es wird hier zum Beispiel auch erzählt, dass es diese Krieger gab, die mit diesen langen Federschleppen dann in die Schlacht ritten. Und die in den Western werden die immer als Häuptlinge dargestellt, mit diesen langen Federschleppen. Und hier wird erzählt, das waren Sanitäter. Also ganz viele Details, die überhaupt noch nicht so bekannt waren, stehen hier drin. Und wer bisher immer so die Bücher gelesen hat, man hat sich in der Literatur immer sehr stark auf Red Cloud konzentriert, weil der angeblich dieser große Häuptling war, was er aber gar nicht war. Der ist zu diesem großen Häuptling erklärt worden. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, die Red Cloud-Familie wird über dieses Buch nicht glücklich sein, weil der wird hier wirklich als Verräter hingestellt und auch der im Hintergrund später die Strippen gezogen hat, dass es zur Ermordung von Crazy Horse gekommen ist. Also diese Familienfäden, die bestehen bis heute. Viele Indianerstämme denken in Clans. Bei den Lakota oder bei den Sioux, die denken in Tioshpayes, in Familienclans. Das ist das Tioshpay. Das Tioshpay der Crazy Horse Familie besteht ungefähr aus 3000 Mitgliedern, also Nachfahren. Nicht unbedingt Nachfahren von Crazy Horse, also jetzt von den Crazy Horse, den wir alle kennen, weil die einzige Tochter von denen ist bereits als Kleinkind gestorben. Aber er hatte sehr viele Geschwister und der Vater hieß ja auch Crazy Horse und der Großvater auch. Und über diese Familie gibt es sehr viele Nachkommen und die Familie Crazy Horse hat heute ungefähr 3000 Mitglieder und die sind Spinnefeind mit der Red Cloud Familie. Und wenn man das Buch liest, versteht man auch warum. Und es ist das ist jetzt eigentlich erst, dass diese ganzen Familiengeschichten aus der Familie Crazy Horse überhaupt erzählt werden, weil die sich auch unter falschen Namen teilweise verstecken mussten, weil sie so angefeindet wurden. Die haben immer wieder Angst gehabt, auch, dass sie ermordet werden, erschossen werden, dass es zu Repressalien kommt. Man nimmt heute auch an, das steht in dem Buch auch, es gibt ja dieses ganz schlimme Wounded Knee Massaker. Und hier steht zum Beispiel auch drin, ein Grund auch für dieses Wounded Knee Massaker ist, dass das wird hier vermutet und behauptet, aber diese Geschichte muss man einfach auch mal so stehen lassen können. Von der anderen Seite, die Geschichte wissen wir zur Genüge, dass Red Cloud auch den Bigfoot verraten hat, weil so viele Angehörige der Crazy Horse Familie bei diesen Flüchtenden waren. Auch wieder so eine Racheaktion gegen die Crazy Horse Familie, dass dann dieses Dorf mit über 300 Menschen dann von den Soldaten so niedergeschossen wurde und ausgerottet wurde. Also schlimme Geschichte, viele Dinge kennt man auch. Ich habe lachen müssen, weil es gibt einen sehr netten Film, der heißt, wie heißt der Film? Nee, mit den ganzen Mythen und Geschichten. Dreamkeeper, genau. In Dreamkeeper, ein wunderschöner Film, wo viele Geschichten erzählt werden. Da kommt eine ganz süße Geschichte vor über einen jungen Krieger, der eine Indianerin heiraten möchte. Und der Vater ist immer nicht zufrieden mit den Geschenken. Und dann sagt er immer, ich werde mein Leben wegwerfen, wenn ich deine Tochter nicht heiraten kann. Und dann der Krieger, dann wirf dein Leben weg. Und dann geht er halt los und will sich eigentlich das Leben nehmen und schafft aber dabei, eine ganze Pferdeherde der Crow zu klauen und kommt dann mit dieser ganzen Pferdeherde zurück und das ist dann genug und dann kann er diese Bluebird Woman endlich heiraten. Ich habe nicht gewusst, dass High Horse ein Bruder von Crazy Horse ist. Also auch Geschichten aus der Familie da in diesem Film verwendet wurden. Es gibt einen sehr guten Film, der heißt auch Crazy Horse, wo Michael Grey Eyes den Crazy Horse spielt, wo ich mir denke, ich habe den Eindruck, die haben mit der Familie Kontakt gehabt, weil das sehr gut auch wiedergibt, da kommt der Red Cloud auch nicht gut vor, was hier auch im Buch steht. Auch ganz interessant. Sehr zu empfehlen, die Buchhandlung war nicht in der Lage, die Bücher rechtzeitig wahrscheinlich hierher zu kriegen. Wir haben welche dabei. Es ist eine limitierte Auflage, man kann sie gleich kaufen. Oder eben bei uns dann gleich am Stand in der Halle 2, J110. Und der Martin wird dort auch ein paar Lakota-Lieder trommeln und singen. Und ich werde indianische Märchen um 14 Uhr erzählen. Wer sich von dem Thema noch ein bisschen begeistern lässt, kann gern vorbeikommen. Ansonsten sitzen wir da und jeder kann auch gerne gleich ein Buch mitnehmen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.